Es gibt Mächte, die nachts plötzlich zuschlagen, Agent Myers. Und wir sind diejenigen, die ebenso plötzlich zurückschlagen.
Hallo? Hallo?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe 17 Grad Radio zur politischen Adaption der Newtonschen Bewegungsgesetze.
Verbrechen dürfen niemals in einer Weise dargestellt werden, die Sympathien für den Kriminellen erwecken, Misstrauen gegenüber Ordnungs- und Gesetzeshütern fördern oder andere dazu verleiten könnte, Kriminelle nachzuahmen.
Bevor es Comics im Heftformat gab es Comicstrips. Wöchentlich erscheinende Flugblätter im viktorianischen England, die als Penny Dreadfuls bezeichnet wurden, druckten lustige Bildfolgen in der Tradition der Music Halls ab. Die Tatsache, dass diese Bildfolgen gerade unter der Arbeiterschaft so beliebt waren, ließ den Mittelstand darüber die Nase rümpfen. Der scharfe Konkurrenzkampf zwischen den amerikanischen Verlegern Joseph Pulitzer und William Randolph Hearst, der kurz nach 1890 ausbrach, führte zur Verbreitung der Comicstrips in den Tageszeitungen. Diese erfreuten sich vor allem bei den neu eingetroffenen Einwanderern, deren Englischkenntnisse teilweise höchst lückenhaft waren, großer Beliebtheit. Die Comicstrips entwickelten sich zu höchst wirkungsvollen Waffen im Auflagenkrieg. Und die neu entwickelte Technik des Farbdrucks, eine revolutionäre Neuerung, auch wenn es sich nur um die Farbe Gelb handelte, verschaffte Hearsts Zeitungen einen entscheidenden Vorsprung vor seinen Wettbewerbern. Wie stark Hearsts Zeitungen mit Richard F. Outcalls visuell auffälligem und überaus populärem Comicstrip The Yellow Kid identifiziert wurden, lässt sich daran ablesen, dass Kritiker für die Sensationsblätter aus dem Hause Hearst den abschätzigen Begriff Yellow Journalism kreierten. Trotz gelegentlicher Versuche, Comicstrips im Magazinformat auf den Markt zu bringen, dauerte es bis 1933, bevor sich Comichefte dauerhaft auf dem Markt etabliert hatten. Bis dahin wurden die Regale der Zeitungskioske beherrscht von sogenannten Pulp-Magazinen, die zum Preis von 10 Cent einen kompletten Roman boten und ungeheuer gefragt waren. Diese Hefte wurden auf billigstem Papier gedruckt, was die Kosten niedrig hielt und ihnen ihren Namen verlieh, Pulp, Zellstoff. Es gab Krimireihen, die sich großer Beliebtheit erfreuten, wie Detective Fiction Weekly oder Black Mask, wo die ersten Geschichten von Dashiell Hammett und Raymond Chandler erschienen, Science-Fiction-Reihen wie Amazing Stories und Astounding Stories und den Bereich Horror und Fantasy, vertreten durch Unknown und Weird Tales, bei denen H.P. Lovecraft, Robert E. Howard und sogar der Dramatiker Tennessee Williams veröffentlichten. Außerdem gab es noch die Abteilung Action und Abenteuer mit Titeln wie The Shadow, The Spider, G8 and His Battle Aces, The Mysterious Wu Feng und Doc Savage. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität verkauften einige dieser Titel wöchentlich mehrere hunderttausend Exemplare, was trotz des Preises von 10 Cent einen ganz schönen Batzen Geld bedeutete, zumal während der Depressionszeit. Trotz der harten Konkurrenz fassten George Janosik, George Detacourt, Harry Wildenberg und Maxwell C. Gaines den Entschluss, das Risiko zu wagen und die Comicstrips aus den Sonntagsbeilagen der Tageszeitungen auf Standardbögen im Tabloid-Format zu drucken und sie zu einem Heft mit dem Format 16,8 x 25,7 zu falten. Bis heute übrigens das unveränderte Standardformat für Comichefte. Das Heft mit dem Titel Funnies on Parade wurde zusammen mit Rabattcoupons für Produkte der Firma Procter & Gamble und ähnlichen Gutscheinen verteilt. Nachdem die erste Auflage von 10.000 Exemplaren auf großen Zuspruch stieß, versah man die nächste einfach mit einem Preisschild von 10 Cent und verkaufte sie an den Kiosken. Die Geschwindigkeit, mit der die Hefte auch hier weggingen, überzeugte Gaines, dass diese Witzheftchen eine Zukunft hatten. Die Comicstrips in den Zeitungen wurden den regionalen Blättern von einem Vertriebssyndikat zur Verfügung gestellt, das auch die Nachdruckrechte für die Strips kontrollierte. Um die steigende Nachfrage nach Comicstrips seitens der Comicverleger, die nicht in der Lage waren, für die Nachdruckrechte zu zahlen, zu befriedigen, stellte Major Malcolm Wheeler Nicholson eine Truppe von arbeitshungrigen Zeichnern und Autoren zusammen, die auf Bestellung Originalstrips lieferten. Diese Geschichten, allesamt brandneu und keine Nachdrucke bereits etablierter Zeitungsstrips, wurden unter dem Titel New Fun Comics bei National Allied Publications herausgegeben. Da die Seiten fertig gezeichnet, getuscht und gelettert aus Wheeler Nicholsons Studio kamen, konnten die Herausgeber die hohen Tariflöhne der damals noch mächtigen Schriftsetzergewerkschaft umgehen. Es dauerte nicht lange, bis die Geschichten, die zuvor in den Pulp-Magazinen abgedruckt worden waren, in gezeichneter Form erzählt wurden und Comichefte mit Detektiv- und Polizeigeschichten, Horrorstories, Witzen, komischen Tieren, Geheimagenten, Abenteurern und mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Kämpfern gegen das Verbrechen füllten die Regale der Zeitungsstände. Zu dieser Truppe stieß im Jahr 1938 ein seltsamer Besucher von einem anderen Planeten, dessen Kräfte und Fähigkeiten weit über die gewöhnlicher Sterblicher hinausgingen. Erdacht worden war Superman von Jerry Siegel und Joseph Schuster, zwei Teenagern aus Cleveland, die davon träumten, einen Abenteuerstrip an eine der Tageszeitungen zu verkaufen und damit ein Vermögen zu machen. Indem sie die Eigenschaften von zwei Helden des Autors Edgar Rick Burroughs, Tarzan und John Carter from Mars, miteinander kombinierten, stellten Siegel und Schuster das herkömmliche Science-Fiction-Schema auf den Kopf. Anstelle eines normalen Erdenbürgers, der zu einem fremden Planeten reist, kam hier ein Bürger einer fernen Welt, ausgestattet mit fremdartigen Kräften und Fähigkeiten, auf die Erde. Diese Neuerung in Verbindung mit der farbenfrohen Uniform, die der Held trug, plus der damals neuen Einführung einer geheimen Zweitidentität für den Helden, machten den Strip von Siegel und Schuster so originell und einzigartig, dass er fast postwendend von sämtlichen Vertriebssyndikaten abgelehnt wurde, denen sie ihr Projekt anboten. Nachdem sie sich 4 Jahre lang nur Absagen eingehandelt hatten, waren sie verzweifelt genug, ihr Superman-Konzept auf dem wesentlich weniger lukrativen Sektor der Comichefte an den Mann zu bringen. Dort stießen sie schließlich bei Sheldon Meyer auf offene Ohren. Der junge Redakteur erkannte das Potenzial in den unbehauenen frühen Strips von Siegel und Schuster und überzeugte Vin Sullivan, dass diese neue Figur genau das war, was er für eine neue Comic-Heftreihe brauchte, die schon einen Drucktermin, aber noch immer keine Titelstory hatte. Da keine Zeit war, die Strips dem Heftformat anzupassen, wurden sie aus dem Musterkatalog für die Tageszeitung eilig Panel für Panel auseinandergeschnitten und zu einer 13-seitigen Geschichte montiert. Auf das Cover kam die Variation eines Panels aus der Geschichte. Superman, der eine schwere Limousine in die Höhe hält, während die Schurken sich panikerfüllt davonmachen. Und so erschien Action Comics 1 zum Preis von 10 Cent an den Zeitungsständen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Now when I get the blues, I get me a rocking chair. When I get the blues, I get me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home.
flop and fly. I don't care if I die. Now flip, flop and fly. I don't care if I die. Don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Give me one more kiss. Hold it a long, long time. Now love me, baby, to the feeling hits my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can mumble in a payphone booth. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Mississippi bulldog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now flip, flop, and fly. I don't care if I die. Now don't ever leave me. Don't ever say goodbye. Oh my.
Polizisten, Richter, Regierungsbeamte und andere Respektspersonen oder Institutionen dürfen niemals in einer Weise dargestellt werden, die Verachtung gegenüber staatlichen Autoritäten fördern könnte.
Während kurz nach der Erfindung von Superman in den US-Zeitungen bereits heftig über einen Kriegseintritt Amerikas diskutiert wurde, erhob auch der Comicheld Joe Palocca seine Stimme, um sich dafür auszusprechen, dass die USA in diesem Krieg aktiv werden sollten. Joe Palocca, ein von Ham Fischer gezeichneter Boxweltmeister, einer der erfolgreichsten Sportstrips der Geschichte, ließ sich bereits im Jahr 1940 im Rahmen des Comics für das Heer einschreiben, um so die Bevölkerung zu animieren, selbiges zu tun. Weitere Helden sollten sich nun ebenfalls militärisch engagieren. Buck Rogers kämpfte gegen eine Invasion von Marsmenschen, die wie Japaner aussahen. Tarzan verhinderte, dass ein Nazi-Kommando in Afrika eine geheime Basis errichten konnte. Jungle Jim stieß in Burma auf japanische Truppen. Flash Gordon verließ den Planeten Mongo und kehrte auf die von einem Diktator bedrohte Erde zurück. Scorchy Smith unterstützte die Sowjetarmee an der Ostfront und auch Mickey Mouse griff ab 1943 in Geschichten wie The Nazi Submarine oder Pluto Catches a Nazi Spy unmittelbar in das Geschehen ein. Vor allem ab dem Kriegseintritt der USA im Jahr 1941 beschäftigten sich die Comiczeichner auf verschiedene Art und Weise mit dem Zweiten Weltkrieg. Manche Zeichner setzten ihre Helden oder ihren bekannten Zeichenstil für Poster und militärische Lehrbücher ein oder brachten die Kriegsgeschehnisse in abgeänderter Form in ihre Comicgeschichten ein. Allerdings gab es auch Serien, die sich der Kriegsgeschehnisse direkt annahmen und ihre Helden vor Ort kämpfen ließen. Auch für Bösewichte war in der Form von Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Goebbels und Heinrich Himmler zur Genüge gesorgt. Will Eisner erwähnte in Spirit 1942 sogar den Namen Adolf Schickelgruber und beweist damit, dass er bereits in diesem Jahr gut über den familiären Hintergrund Hitlers informiert war. Des Weiteren verwendete er in seinen Geschichten die damals gebräuchlichen Bezeichnungen für Deutsche wie Fritz oder Kraut. Andere Autoren bedienten sich des Wortspiels wie beispielsweise Roy Crane in Wash Tubs, als er 1938 über Adolfo de la Cucaracha, einen Diktator in Panazuela, schreibt oder Al Cap, der Werkelmann Adolfo und seinen Affen Benito auftreten lässt. Benito Mussolini kam also ebenso in den Comicgeschichten vor und wurde persifliert oder lächerlich gemacht. Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten lehnte Mussolini Comics jedoch nicht strikt ab. Er mochte die italienische Ausgabe der Mickey Mouse, oder Popeye. Comics waren in Italien damals bereits ein fester Bestandteil der Tageszeitungen. Einige Serien wurden zwar verboten, jedoch spornte dies die italienischen Zeichner erst dazu an, Kopien der amerikanischen Helden anzufertigen und ihre Vorbilder nachzuahmen. Auch die Gestapo, die SS oder die SA fanden Eingang in die Comicstrips dieser Zeit. Die Propagandamaschinerie der Deutschen wird in einigen Comics implizit thematisiert, wie etwa in Frank Millers Barney Baxter, wo in einem Strip des Jahres 1941 auf einem Plakat der Slogan »Reich Broadcasting Company, Death Penalty if you don't lie« zu lesen ist, um zu illustrieren, dass größere Verluste an der Front dem Volk verschwiegen werden sollen.
Just like she did before. I woke up this morning with a feeling of despair, looking for my baby and she wasn't there. Heard someone knocking, much to my surprise, there stood my baby looking in my eyes. Crazy little mama come knock, knock, knocking, just like she did before. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep your little mama off my street. Same thing will happen like it did before. She come knock, knock, knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking, just like she did before. Crazy little mama come knocking, brother, knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking, just like she did before.
Knocking at my door.
Crazy little mama come knock, knock, knocking, just like she did before. Crazy little mama come knock, knock, knocking, just like she did before.
In jedem Fall muss das Gute über das Böse siegen und der Kriminelle für seine Missetaten bestraft werden.
Die Evolutionsbiologie lehrt, dass zufällige Mutationen zur Entstehung neuer Arten führen können. Wenn diese neuen Arten eine höhere Anpassung an eine sich verändernde Umwelt an den Tag legen, dann werden sie schnell eine ökologische Nische dominieren. Und in ähnlicher Weise traf das Genre der Superhelden-Comics den Nerv der Leser in der Depressionszeit und war ein augenblicklicher Erfolg. Es dauerte nicht lange, bis die Regale der Zeitungsstände überquollen von Superhelden-Comics, deren Hauptfiguren mit einer schwindelerregenden Vielfalt an Fähigkeiten, Eigenschaften und Kräften ausgestattet waren. All diese neuen Figuren hatten gemeinsam, dass sie sich notgedrungen erheblich von Superman unterscheiden mussten. Wollten sie nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Reihe Captain Marvel aus dem Fawcett Verlag, der wegen Urheberrechtsverletzungen von National Publications verklagt worden war. Viele dieser neu entstandenen Helden verfügten nur über eine einzige Superfähigkeit. Manche waren superschnell, Flash, John Quickie, andere konnten fliegen, Hawkman, Black Condor, oder waren superstark, Hourman, oder Captain America. Während Batman mit keiner dieser Eigenschaften aufwarten konnte. Einige der Helden verdankten ihre Superkräfte der Wissenschaft. Die Figur des Flash in den 40er Jahren beispielsweise wurde superschnell, nachdem er im Verlauf eines Unfalls in einem chemischen Labor hartes Wasser eingeatmet hatte. Der Chemiker Rex Tyler entwickelte eine Pille, die ihn für den Zeitraum von einer Stunde übernatürliche Kräfte und Schnelligkeit verlieh und ihn so ausgestattet als Our Man auf Verbrecherjagd gehen ließ. Und der für den Militärdienst für absolut untauglich erklärte Steve Rogers verwandelte sich nach einer Reihe von Injektionen mit einem Super-Soldaten-Serum, heute würde man dazu vermutlich Steroiden sagen, in den Superhelden Captain America. Viel verbreiteter in der Verwandlung der Helden waren allerdings mystische und übernatürliche Ursachen, meist in Form eines obskuren Gegenstands aus einem entfernten Winkel der Welt, mit dem der Held entweder in Berührung gekommen war oder den er erworben hatte. Insofern reflektierten die Comics-Hefte, wie im gesamten Verlauf ihrer Existenz, den popkulturellen Zeitgeist ihrer Epoche. In den 40er Jahren beispielsweise verdankte Green Lantern seine Fähigkeit einer mysteriösen Laterne aus dem alten China, die er zu einem Ring hatte umarbeiten lassen, der seinen Träger eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Fähigkeiten verlieh, gegen Holz jedoch wirkungslos blieb. Wenn man den damaligen kulturellen Kontext betrachtet, erschien die Welt in den 40ern größer und unergründlicher als heutzutage. Für einen Jugendlichen der damaligen Zeit waren der Ferne Osten oder der Kongo durchaus noch Gebiete, die erfüllt waren von mächtigen Geheimnissen und magischen Objekten. Als Green Lantern 1959 wieder aufgelegt wurde, bekam er neben einem neuen Kostüm auch eine neue Herkunft, und sowohl die Laterne als auch der Ring stammten nun aus dem Weltraum. Die Tatsache, dass die Farbe Gelb dem Ring seine Wirkung beraubte, wurde damit erklärt, dass der Ring eine Unreinheit in seiner chemischen Zusammensetzung aufwies, die sich nicht beheben ließ, ohne dass er seine Wirkung gänzlich verlor. Und auch Lanterns Kollege Hawkman, der in den 40ern noch als Reinkarnation eines Prinzen aus dem alten Ägypten auftrat, bekam bei seiner Neuauflage in den 60ern eine neue Biografie als intergalaktischer Polizist vom Planeten Thanagar. Diese Tendenz setzte sich bis in die Gegenwart fort. So erlangte Peter Parker die Kräfte, die ihn zu Spider-Man machen sollten, im Jahr 1962 durch den Biss einer Spinne, die im Verlauf eines Laborversuchs irrtümlicherweise radioaktiver Strahlung ausgesetzt worden war, während er in der Neuauflage des Jahres 2000, ebenso in der Filmversion von 2002, den schicksalsschweren Spinnenbiss von einer genmanipulierten Superspinne erhält, die während einer Vorführung aus einem Labor für Molekularbiologie entkommt. So gesehen erscheint die Entstehung eines Superhelden stets mehr oder weniger eng verknüpft an die zivilisatorischen Ängste der jeweiligen Epoche. Von der fernen Fremde in den 40ern über die Radioaktivität in den 60ern bis hin zur Genmanipulation heutzutage. Die Originalversionen der Superhelden in den 30er und 40er Jahren waren Produkte ihrer Zeit und reflektierten die Lebensumstände während der Depressionszeit und des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg hielten etliche Soldaten, die sich während ihrer Dienstzeit in Übersee die Zeit und Sorgen mit dem Lesen von Comics vertrieben hatten, bei ihrer Rückkehr in die USA diese Gewohnheit, die Treue, was diverse Verlage dazu veranlasste, Comics rein herauszubringen, die sich hinsichtlich der Themen und der Darstellung von Gewalt an ein erwachsenes Publikum richteten. Einige der jungen Autoren und Zeichner waren ebenfalls im Krieg gewesen, und ihre Kriegserlebnisse schlugen sich auf Stil und Atmosphäre ihrer Nachkriegsarbeiten nieder, die teilweise wesentlich ernster und düster gehalten waren als zuvor. Zu Beginn ihrer Entstehung wandten sich Comics-Hefte an ein junges Publikum. 1945 schied Maxwell Gaines bei National Comics aus und gründete einen neuen Verlag mit dem Namen Educational Comics, der solche Reihen wie Picture Stories from Science, Picture Stories from American History und Picture Stories from the Bible herausbrachte. Nach seinem frühen Tod 1947 änderte sein Sohn William Gaines den Namen der Firma in Entertaining Comics, EC, und stellte das Verlagsprogramm auf Titel wie Tales from the Crypt, Crime Suspense Stories, Weird Science Fantasy and the Vault of Horror um. Diese Comics waren weder konzipiert noch geeignet für ein Publikum wie das von Captain Marvel. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand darauf aufmerksam wurde und Beschwerde einlegte.
Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's mine, oh, oh, mine, she's mine, oh, oh, mine. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again.
Von Vorgängen, in denen Gesetzeshüter als Folge der Taten eines Kriminellen sterben, ist abzuraten.
1953 erschien Dr. Frederick Wertheims Bestseller Seduction of the Innocent, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass Kinder durch diese Art von blutrünstigen Geschichten seelischen Schaden nehmen und auf die schiefe Bahn geraten würden. Daraufhin setzte er eine Debatte ein, im Verlauf derer sich die Elterngeneration und Vertreter von Behörden in hohem Maße besorgt zeigten über die Auswirkungen der Populärkultur auf die Sitten und die Moral der Jugendlichen. Eine Debatte, die sich seither in jeder Generation zu wiederholen scheint. Der Senat setzte einen Untersuchungsausschuss ein, der unter der Leitung des ehrgeizigen Senators Estes Kefauver Anhörungen abhielt, um einen Zusammenhang zwischen Comicheften und Jugendkriminalität herzustellen. Ursprünglich sollte es in diesen Anhörungen nur um Horror- und Kriminalgeschichten gehen, doch Wertham, der dem Komitee als wissenschaftlicher Berater beisaß, lenkte Kefauvers Aufmerksamkeit auf das Genre des Superheldencomics. In dem Bestreben, eine Aufsicht und Kontrolle durch die Bundesbehörden zu vermeiden, schufen die großen Comicverlage ein Büro zur Selbstzensur, das den Namen Comics Code Authority CCA trug. Die Herausgeber führten eine Reihe von Richtlinien ein, deren Einhaltung unerlässlich war, damit ein Heft den Stempel der CCA auf dem Cover tragen durfte. Ausdrücklich verboten waren Darstellungen von Sex, blutiger Gewalt, Drogenkonsum, Zombies und Vampiren. Etliche der CCA-Richtlinien schienen nur darauf ausgerichtet, den gesamten Katalog von EC Comics auszuschließen. Und in der Tat wurden in der Folgezeit alle Titel eingestellt, bis auf ein relativ neues Satire-Comic namens Mad. Sämtliche Geschichten mussten vor ihrer Veröffentlichung der CCA vorgelegt werden, deren Mitarbeiter von den Verlagen bezahlt wurden, die dann ähnlich wie die Selbstkontrollstelle der Filmwirtschaft heute über eine Freigabe entschied. Während die CCA in den 50ern und 60ern maßgeblich dazu beitrug, Eltern den Eindruck zu vermitteln, Comics seien durchaus förderlich für die Entwicklung von Kindern, nahm ihr Einfluss in den folgenden Jahren kontinuierlich ab. Bedingt dadurch, dass die Leserschaft von Comics immer älter wurde. Diese schwindende Bedeutung kann man unter anderem daran ablesen, dass das Siegel der CCA, das auf den Titelseiten des Heftes abgedruckt wird, immer kleiner wurde. War es 1964 mit knapp 4 Quadratzentimetern noch so groß wie eine durchschnittliche Briefmarke? Es sollte ja immerhin dazu dienen, den Eltern zu signalisieren, dass der Heftinhalt für Kinder geeignet war, insofern auch ein wichtiges Marketinginstrument. So war es 1984 nur noch etwas über einen Quadratzentimeter groß und ist seit 2004 bei einer Größe von einem halben Quadratzentimeter kaum noch wahrnehmbar. Die dem Buch Seduction of the Innocent zugrunde liegende Annahme war simpel. Wertham hatte festgestellt, dass jugendliche Straftäter gerne Comics lesen. Daraus zog er den Umkehrschluss, dass das Lesen von Comics Jugendliche dazu verleite, Verbrechen zu begehen. In 14 Kapiteln analysierte Wertham die Texte, Zeichnungen und Werbeanzeigen der Comics sowie die sogenannten erzieherischen Botschaften, die die Comics beinhalteten. Seine Erkenntnis aus diesen Studien war, dass Comics einer der wichtigsten Gründe für die steigende Jugendkriminalität waren. Tatsache war, dass ein Großteil der Jugendlichen zu jener Zeit gerne Comics las und somit selbstverständlich auch ein Großteil der Jugendlichen Straftäter. Wertham jedoch machte daraus eine direkte Ursache. Tatsächlich gaben sich Comics nicht einmal damit zufrieden, Jugendliche zu Verbrechen zu verleiten, stattdessen gaben sie sich auch noch die größte Mühe, ihren ahnungslosen Opfern ein völlig falsches Gefühl für die Gesetze der Physik zu vermitteln, da sie behaupteten, dass Superman fliegen könne. Zudem versuchten die Comics, ihren Lesern homosexuelles Gedankengut nahezubringen, da Robins Beine unbekleidet waren und er ganz offensichtlich einzig und allein auf Batman fixiert war. Und als wäre das alles nicht schon genug, versuchte Wonder Woman auch noch, jungen Mädchen falsche Ansichten bezüglich der gesellschaftlichen Rolle der Frau nahezubringen. Entgegen der Meinung zahlreicher Experten und Bürgerrechtler beharrte Wertham darauf, dass nahezu jedes Panel eines Comics versteckte sexuelle Symbole enthielt, die Kinder und Jugendliche in Kriminelle, Perverse und Sadisten verwandeln sollten, indem sie gewalttätige Verbrechen verherrlichten, körperliche Liebe mit Missbrauch verbanden, Analphabetismus förderten und zur Nachahmung anregten. Eine Reihe von Strafanzeigen untermauerte seine Behauptung, dass die Jugendkriminalität auf dem Vormarsch sei, und laut Wertham standen diese tatsächlichen Verbrechen, bis hin zum Mord, in direktem Zusammenhang mit Comics. In seinem Buch fehlte es nicht an Beispielen für seine Behauptung. Enorm vergrößerte Nahaufnahmen von Hemdfalten, die mit viel Fantasie an weibliche Geschlechtsorgane erinnerten. Ein Bleistift, der wie ein erigierter Penis aussah. Ein Schatten, der, auf den Kopf gestellt und unter der Lupe betrachtet, Ähnlichkeiten mit einem kopulierenden Pärchen hatte. Wertham führte auch Statistiken auf bezüglich der Veröffentlichung, Geldmittel und des Einflusses der Comics. Ein letztes Kapitel widmete sich dem Fernsehen. Bezug nehmend auf die Bürgerinitiativen und gesetzlichen Auflagen, die sich in anderen Ländern gegen amerikanische Comics richteten, verlangte er umgehende Maßnahmen, bevor eine weitere Generation Jugendlicher verdorben werden würde.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain.
fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Mini-Talk am Nachmittag.
In den 40ern war die Rolle der Frauen in den meisten Comics die der Freundin, die entweder nervte oder ständig in Schwierigkeiten geriet, gerettet werden musste und ebenfalls nervte. Lois Lane fiel immer wieder aus dem Fenster, damit Superman herbeifliegen und sie auffangen konnte. Sie waren nur die Freundinnen der Superhelden. Es gab Hawkman und Hawkgirl.
You had Dollman,
Dollman und Dollgirl.
You had Bulletman,
Bulletman und Bulletgirl. Sie waren die Gehilfinnen in Kostümen, aber eigentlich waren sie eher Cheerleader. Die Männer waren die Helden und ihre Freundinnen waren Mädchen.
Vor dem Krieg gab es zwar ein paar Superheldinnen, darunter Olga Messmer, das Mädchen mit dem Röntgenblick, Invisible Scarlett O'Neill und Miss Fury. Doch im Dezember 1941 trat endlich die Superheldin auf den Plan, auf die Amerika gewartet hatte. Wonder Woman hatte ihren ersten Auftritt in Ausgabe Nummer 8 der All-American All-Star Comics.
Wonder Woman ist Diana, eine Amazonenprinzessin von der Paradiesinsel, einer Enklave unsterblicher Frauen, die seit 3000 Jahren auf einer abgeschiedenen Insel im Bermuda-Dreieck leben.
Die bekannteste Superheldin der Welt wurde von einem Mann geschaffen, einem unkonventionellen Wissenschaftler, der eine frühe Form des Lügendetektors erfunden hatte.
William Moulton Marston war Psychologe. Er glaubte, Frauen seien Männern emotional überlegen und die USA würden eines Tages zu einem Matriarchat werden.
Während männliche Superhelden mächtige Fäuste und aggressive Waffen nutzten, stattete Marston Wonder Woman mit aufgeklärterem Handwerkszeug aus.
Das beste Werkzeug neben ihrem Verstand war ihr goldenes Lasso. Das Lasso der Wahrheit ist der ultimative Lügendetektor.
Jeder, der damit eingefangen wurde, war nicht nur gezwungen, die Wahrheit zu sagen, sondern musste tun, was sie wollte. Diese Geschichten stecken voller sehr interessanter Ideen über sexuelle Macht, Geschlechtsidentität und politische Hierarchie.
Die frühen Geschichten von Wonder Woman hatten etwas sehr Fetischistisches. Viele Figuren sind in Ketten, an der Wand festgemacht oder tragen Leinen und Halsbänder. Fast auf jeder Seite ist jemand gefesselt, mit ausgespreizten Armen und Beinen oder in Handschellen.
1942 wurde Wonder Woman auf den Index der Nationalen Organisation für anständige Literatur gesetzt.
Es wurde sehr viel über Bondage in Wonder Woman geredet. Kinder sehen das nicht. Sie sehen eine fabelhafte, starke Frau und eine Insel voller Frauen. Eine ganze Insel voller starker Frauen, auf der Jungs nicht erlaubt sind.
Wonder Woman sollte für demokratische Ideale werben und Kindern lehren, die internationale Tyrannei zu bekämpfen. Sie verkörpert die amerikanische Flagge.
Szenen, die von Untoten, Folter, Vampiren und Vampirismus, Leichenfledderern, Kannibalismus und Werwolftum handeln, sowie Dinge, die man damit in Verbindung bringt, sind verboten.
Die Tage der Menschheit sind gezählt. Finstere Außerirdische vom Planeten Darth wollen die Erde unterjochen. Jeder Widerstand scheint zwecklos. Allein mit Gesten wirbeln die Invasoren Schiffe in die Luft, beschwören Blitze herauf und spülen Menschen mit gigantischen Flutwellen hinweg. Doch die Rettung naht. Quer durch den interdimensionalen Raum über Lichtjahre hinweg rast etwas mit unvorstellbarer Geschwindigkeit dem Planeten Darth entgegen, um sich den Aggressoren in den Weg zu stellen. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Funny Man. Der alberne Kerl mit Clownschuhen, Pluderhosen und roter Knollennase zeigt keine Gnade mit den Angreifern aus dem All. Er streckt ihnen die Hand zum Schütteln hin und setzt sie dann mit einem versteckten Elektroschocker unter Strom. Er steckt ihnen explodierende Scherzzigarren in den Mund und ihren Anführer lässt er einfach an der Blume in seinem Knopfloch schnuppern, die in Wirklichkeit eine getarnte Wasserpistole ist. Nachdem er den Oberbösewicht gründlich durchnässt hat, gibt der auf und bläst den Angriff auf die Erde ab. Im Januar 1948 trat Funny Man zum ersten Mal an, um als lustigster Superheld der Geschichte die Comicwelt zu erobern und irritierte die Leser. Ein Superheld, der im Clownskostüm auf Sprungfedern Verbrechern hinterherhopste und sie mit Wasserbomben ausschaltete? Die Herzen der Leser schlugen für kugelsichere, Eisenbahnschienen mit bloßen Händen verbiegende Muskelprotze wie Superman. Dagegen wirkte Funny Man wie ein schlechter Scherz. Wer dachte sich bloß solchen Unsinn aus? Die Namen der Funnyman-Erfinder Jerry Siegel und Joe Shuster kannte kaum jemand. Ihre berühmteste Schöpfung hingegen schon, Superman. 1933 hatten sie als Schüler den Superhelden geschaffen, der die Comicwelt für immer verändern sollte. Für nur $130 hatten sie 5 Jahre später die Superman-Rechte an den Verlag National Alliance Publication verkauft, aus dem später DC Comics hervorging, und mussten anschließend mit ansehen, wie ihre Schöpfung ohne sie Karriere machte. Der Ausstieg aus dem Großkonzern bedeutete für Siegel und Schuster aber auch neue künstlerische Freiheit. Funny Man erschien bei dem Kleinverlag Magazine Enterprises, der von dem ehemaligen DC-Mitarbeiter Will Sullivan gegründet worden war. Sullivan hatte die mangelnde Bereitschaft der großen Comicverlage, sich auf ungewöhnlichere, riskantere Konzepte einzulassen, satt gehabt. Siegel und Schuster ließen ihrer Fantasie nun freien Lauf. Entsprechend schrullig wurde ihr neuer Superheld, der ab 1948 mit Frack und falscher Nase gegen das Böse kämpfte. Er war das Gegenteil einer typischen Kämpferfigur. Vorbild des Superhelden-Clowns war der Fernsehkomiker Danny Kaye. Wie Kaye verdiente Funny Man, der eigentlich Larry Davis hieß, sein Geld damit, Witze zu reißen. Entsprechend überwältigte er ausgebrochene Häftlinge mit einer Spritzpistole, verfolgte flüchtige Diebe auf Rollschuhen und vereitelte Mordversuche, indem er den Attentätern mit einem Magneten in seiner Gürtelschnalle die Waffen entriss. Dabei lehnte er Gewaltanwendung strikt ab. Selbst als ein muskelbepackter Hühne mit einer Axt auf ihn losging, setzte er ihn nur mit Lachgas außer Gefecht. Kommerziell blieb der große Erfolg von Funny Man aus. Nach nur 6 Ausgaben wurde die Serie schon im August 1948 wieder eingestampft. Vielleicht lag es daran, dass die Autoren nach einer Klage von DC nicht mit ihrer früheren Erfolgsidee Superman für den neuen Helden werben durften. Das erste Funny Man-Heft hatten sie noch mit dem Hinweis von den Schöpfern von Superman untertitelt, doch ihr ehemaliger Arbeitgeber DC hatte sie vor Gericht gezerrt und erwirkt, dass sie in keiner Form mehr Bezug auf Superman nehmen durften. Wahrscheinlich lag der Misserfolg von Funny Man aber auch daran, dass der kahlauernde Superclown einfach zu exzentrisch für die breite Käufermasse war. Genau dafür schlossen ihn später eingeschworene Fans ins Herz. So schmuggelten 1977 Comicautor Ian Nelson Brightwell und die Zeichnerin Ramona Fraiden, pikanterweise Angestellte von DC, in einen Comic einen Fernsehkomiker namens Larry Davis ein, als nostalgische Verneigung vor Funny Man und seinen Schöpfern. 1990 plante der amerikanische Komiker Richard Belzer gar eine Hollywood-Verfilmung des Comicstrips.
Hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I want to look around. Hey Porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, will you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Hey Porter, it's getting light outside. This old train is puffing smoke and I have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please, 'cause I smell frost on cotton leaves and I feel that southern breeze. Hey Porter, please get my bags for me. I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so take it easy on the steam. Hey Porter, please open up the door. When they stop his train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell an engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air.
Verhöhnung von und Angriffe auf religiöse oder ethnische Gruppen sind niemals zu gestatten.
Wir schreiben das Jahr 1258. In Bagdad herrscht Panik. Mongolenführer Hülagü, Enkel des gefürchteten Chinggis Khan, belagert mit seinen Truppen die Hauptstadt des islamischen Abbasidenreichs. Hülagüs Plan lautet Zerstörung. Vor allem auf die große Bibliothek, das weltberühmte Dar al-Hikma, hat er es abgesehen. Er will Bagdad, das Zentrum des Gelehrtentums und des Wissens der zivilisierten Welt, im Herzen treffen. Denn Wissen ist Macht. So beginnt der Comics die 99, der 2012 im islamischen Fastenmonat Ramadan erstmals auch als TV-Serie im Mittleren Osten und in Australien zu sehen war. Die Kinder lieben sie, die 99 Superhelden, die heute, 7 Jahrhunderte nach dem Mongolensturm, für das kämpfen, was Hülagü zu vernichten suchte, das geballte Wissen der abbasidischen Hochkultur. Um es kurz zu machen: Hülagü macht Bagdad platt, stürmt die Bibliothek, tausende von Büchern landen im Tigris. Aber die eroberten Muslime, wir entfernen uns von den historischen Fakten, geben nicht auf. Sie tauchen 99 präparierte Edelsteine in den Fluss und saugen das im Wasser aufgelöste Wissen einfach auf. Die Nursteine sind geschaffen, die Steine des Lichts, gedrängt mit der Weisheit der islamischen Zivilisation. Drei Reiter bringen die 99 Steine nach Andalusien, ins islamische Spanien, wo ein junger, wissbegieriger Gelehrte namens Rugal eine geniale Idee hat. Er leitet die Strahlen des Mondes durch die Steine, bündelt sie zu einem gigantischen Laserstrahl, richtet ihn auf sich und wups, wie es im Comics heißt, der Plan misslingt. Es kracht gewaltig, statt schlau wird Rugal böse und, Zeitsprung, schon befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Hier spielt die eigentliche Geschichte von Die 99 die sich in wenigen Worten zusammenfassen lässt. Gut gegen Böse. Gut sind 99 Superhelden. Über 99 Länder der Welt verteilt, besitzen sie jeweils einen der wissensgedrängten Nursteine, was ihnen übermenschliche Talente verleiht. Böse sind ihre Widersacher, die es auf die mächtigen Steine abgesehen haben. Allen voran Rugal. Ja, er hat die Jahrhunderte überlebt. Aber wer das für eine verrückte Geschichte hält, erinnere sich an Superman, der vom Planeten Krypton kommt. Ortswechsel. Wir verlassen den Comics, bleiben aber im 21. Jahrhundert. Am Rednerpult steht Barack Obama und spricht über interreligiösen Dialog. Es ist der Presidential Summit on Entrepreneurship 2010. Wo ist Dr. Mutava? Fragt Obama ins Publikum. Ein Herr macht sich bemerkbar. Seine Comicsbücher, führt Obama fort, haben die Köpfe von vielen jungen Leuten erobert. Seine Superhelden verkörpern die Lehren und die Toleranz des Islam. Genau das folgt man Dr. Naif al-Mutawa, dem Erfinder von Die 99, sollten sie auch tun. Wenn der in Kuwait geborene Psychologe und Geschäftsmann erzählt, wie seine Helden und Heldinnen das Licht der Welt erblickten, klingt es meist pathetisch. Ich ging zu den Quellen zurück, von denen andere Hass und Gewalt ableiten. Ich habe Toleranz und Frieden an ihre Stelle gesetzt. Außerdem gibt er zu bedenken, Batman und Superman wurden von jungen Juden in den USA und Kanada geschaffen, basierend auf der Bibel. Aber wo waren die Superhelden für die Kinder in der islamischen Welt? Jetzt sind sie da. Auf den Bildschirmen in Marrakesch, Kairo, Aleppo und Riad. Auf T-Shirts, Tapeten und Mützen. 99 Comicshelden, entworfen nach den Eigenschaften Allahs. Gott der Barmherzige, Gott der Kräftige, Gott das Licht und so weiter, heißt es im Koran. Jeder Held und jede Heldin besitzt eines von Gottes 99 Attributen. Ein Supertalent pro Held. Zum Beispiel Jabba, der Kräftige. Ihn lieben die Kinder besonders. Ein herzensguter, muskelstrotzender Saudi-Araber. Oder Nora, das Licht aus den Emiraten. In ihren Händen kann sie Leuchtkugeln formen und andere Lichtspielchen veranstalten. Und dann ist da noch Batina, die Verborgene. Wie ein Chamäleon passt sie sich der Umgebung an, wird unsichtbar. Anders als ihre unverschleierte Superkollegin Nora trägt die Jemenitin Batina nicht nur Kopftuch, sondern ist wortwörtlich verborgen hinter einem Niqab, dem in Jemen typischen Gesichtsschleier. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum die TV-Serie es noch nicht bis in die USA geschafft hat. Der US-Kinderkanal The Hub hat die Rechte schon erworben, aber dann kam die Kritik, denn nicht alle teilen Barack Obamas Begeisterung für die islamischen Superhelden. Als Comic-Missionare des Islam bezeichnen sie der Publizist Daniel Pipes in einem Artikel. Die Superhelden sind alle Muslime, einige von ihnen kommen aus westlichen Ländern wie den USA und Portugal, die Bösen sind dagegen größtenteils Nicht-Muslime, kritisierte er im April auf National Review Online und warnte vor der islamischen Indoktrinierung westlicher Kinder. Al-Mutawa hingegen besteht darauf, dass die 99 kein religiöser Comic sind. Tatsächlich, keiner der Helden betet, niemand geht in die Moschee, niemand spricht vom Islam. Von den Kopftuchträgerinnen abgesehen bleibt offen, wie die kleinen Superhelden es mit der Religion halten. Und doch bleibt der Islam als Kultur ein wichtiger Aspekt des Comics. Die gesamte Backstory vom Untergang des glorreichen Abbasidenreichs verwurzelt den Comics in der Geschichte des Islam. Wie unzählige Drehbuchautoren und Comiczeichner vor ihm knüpft Al-Mutawa an eine kulturell tief verankerte Erzählung an, mit einem wichtigen Unterschied. Bei den 99 ist es nicht das Weltbild des überlegenen Westens, James Bond, oder die Erzählung der amerikanischen Weltretter, Superman, sondern der Topos der einst großen islamischen Zivilisation in Zeiten der politischen und kulturellen Krise. Bagdad als Ausgangspunkt der Superhelden ist sorgfältig gewählt. Nicht das zerstörte Bagdad von heute, sondern die Weltmetropole von einst. Hier blühten Kunst, Kultur und Wissenschaft. Hier ließ Al-Kindi die Werke von Aristoteles und Platon übersetzen. wenn die Kinder im diesjährigen Ramadan-TV-Marathon wie jedes Jahr an den Bildschirmen kleben, um bloß keine Episode ihrer Lieblingsserie zu verpassen, dann wird ihnen mit Die 99 das Abbasidenreich als goldenes Zeitalter der Muslime präsentiert. Eine Indoktrinierung ist das nicht. Denn worauf diese, zugegeben etwas verklärte Blütezeit des Islam basiert, ist der Drang nach Wissen, nach der in den 99 Nursteinen festgehaltenen Weisheit. Die islamischen Comicsfiguren scheinen also vor allem eins zu sein, ungewohnt. Nicht nur für die Kinder in der arabischen Welt, auch für die Erwachsenen im Westen.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Als Material für diese Sendung verwendeten wir Texte von James Kakalius aus seinem Buch Physik der Superhelden, von Johanna Maria Schoth aus ihrer Arbeit Das mediale Stiefkind, von Janis Hackmann, Autor der Taz, von Danny Kringiel, Autor für Spiegel Online, und zitierten aus dem Comic Code of Conduct der Comic Code Authority.